Доброе утро. Guten Morgen, meine Kollegen und Kolleginnen. Herzlichen Dank, Tatjana, für die Einladung zu dieser Konferenz. Ich bin sehr froh und fühle mich geehrt, dass ich zu diesem Thema sprechen darf. Medizinische Psychologie war ein spezielles Interesse von mir schon während der Mittelschulzeit. Ich habe mich nicht entscheiden können, ob ich Medizin studieren soll oder Psychologie. Und ein bisschen war ich immer auch in der Philosophie interessiert. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich beides studiert und Philosophie dann im Hintergrund noch dazu. Aber warum konnte ich mich nicht entscheiden? Das hat mit einem tiefen Interesse von mir zu tun. Ich war immer interessiert, wer ist der Mensch? Was macht den Menschen aus? Was bewegt den Menschen und was ist wichtig im Leben? Und da habe ich gesehen, der Mensch ist ein Körper. Wir müssen gut auf unsere physische Gesundheit schauen. Dafür ist Medizin ein sehr gutes Instrument, um dem Menschen helfen zu können. Aber der Mensch ist natürlich viel mehr als nur Körper. Ohne Körper geht nichts. Das ist die Basis. Aber nur körperlich zu überleben ist viel zu wenig für unser Dasein. Wir haben ein Innenleben, ein psychisches Leben. Mit Trieben, Bedürfnissen, Sehnsüchten. Wir haben Ängste und Depressionen. Und Lust und Sexualität. Das ist eine ganze Welt von Erleben. Das ist eine psychische Dimension, die im Menschen da ist. Aber der Mensch ist noch mehr. Der Mensch ist noch mehr. Er ist auch ein geistiges Wesen. Er ist auch eine Person. Er hat eine Würde. Er hat eine Freiheit. Er hat Verantwortung. Er kann einen anderen Menschen, ein Du, lieben. Er hat ein Gewissen, er ist ein ethisches Wesen. Er kann sich mit Kunst befassen, mit Literatur, Musik. Er kann die Schönheit der Natur sehen. Das ist viel mehr als der psychische Zustand von Bedürfnissen und Trieben. Der Mensch ist von Natur aus ein Wesen, das offen und interessiert ist für die Welt. Und zwar schon von Geburt an, wie Daniel Stern in der Entwicklungspsychologie so schön nachweisen konnte. Der Mensch ist ein Universum, offen für die Außenwelt und offen für seine Innenwelt. Das habe ich als Student noch nicht so gewusst. Nicht so reflektiert. Aber ich habe es gespürt, ich habe es erfahren. Und weil ich Interesse hatte für den Menschen, habe ich Medizin mit Psychologie und Philosophie kombiniert. Medizinische Psychologie gewissermaßen. Medizinische Psychologie ist ein neuer Name, der im 19. Jahrhundert Schule gemacht hat. Im 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert. Aber es gab das schon vorher. Schamanen sind medizinische Psychologen. In den Krankenhäusern wurden über Jahrhunderte die Priester gebeten, bei der Unterstützung und der Behandlung der Kranken anwesend zu sein. In der Tradition war das Geistige vor allem in der Religion angesiedelt. Und so kam die psychische, geistige Unterstützung der Kranken natürlicherweise über Jahrhunderte aus dem Bereich der Religion. Es war Kaiser Josef, der in Wien das allgemeine Krankenhaus im 18. Jahrhundert bauen ließ. Das größte Krankenhaus der Welt damals. Und über den Haupteingang hat er eine Tafel angebracht, ein Wappen angebracht. Das man noch heute sehen kann an der Alserstraße in Wien. Und in diesem ältesten großen Krankenhaus der Welt steht auf Lateinisch Saluti et Solatio Egrorum. Das heißt, dem Heil und dem Trost der Kranken. Das ist ein Grundgedanke der medizinischen Psychologie. Wir wollen heilen, helfen, aber wir wollen uns auch bemühen um das seelische Befinden der Kranken. Und tatsächlich haben wir mit unzähligen Untersuchungen nachweisen können, dass eine psychische Unterstützung der Kranken einen doppelten Effekt hat. Sie verbessert signifikant die Heilungschancen der Kranken, auch wenn es sich um körperliche Krankheiten handelt. Die Wundheilung nach Operationen ist um 10% besser. Wenn der psychische Zustand verbessert wird. Die Resilienz ist größer. Die Resilienz, das ist ein Fachtermin. Und wir konnten nachweisen, dass die Lebensqualität besser wird. Die Menschen leiden weniger, wenn sie krank sind, Operationen haben, Herzinfarkte haben oder psychische Störungen haben. Dem Heil und dem Trost der Kranken sind wir verpflichtet. Der Gedanke, dass Religion oder Seelsorge in der Medizin auch einen Platz hat, wurde dann in der Folge der Entwicklung der Psychologie immer mehr eine Aufgabe der Psychologie. Man hat die psychischen Elemente, die in der Seelsorge enthalten sind, aus ihr herausgelöst. Und so gibt es nun zwei Bereiche, die dies unterstützen. Die klinische oder medizinische Psychologie, die mit wissenschaftlich begründeten Verfahren und Vorgehensweise den Patienten unterstützt. Und natürlich weiterhin die Religion und die Seelsorge und die Priester. Die eine transzendentale Dimension des Glaubens in die Medizin einbringen. Wir können also aus dem geschichtlichen Hintergrund zusammenfassend sagen, das Anliegen ist immer gewesen, die ärztliche Heilkunst ganzheitlich aufzufassen. Den Menschen nicht zu zersplittern und aufzuteilen, sondern seine Dreidimensionalität im Blick zu behalten. In einem Begriff zusammengefasst, es geht um die Humanisierung der Medizin. Das war auch das zentrale Anliegen meines Lehrers Viktor Frankl. Er hat schon 1920, 1925 dafür gekämpft. Darum möchte ich ein bisschen auf seine Ideengeschichte und seine Inhalte zu sprechen kommen. Und danach möchte ich die modernen Ansätze der existenziellen Psychotherapie und Psychologie für die klinische Psychologie vorbringen. Frankl hat schon als Medizinstudent gesehen und mitgelitten mit Patienten, die zum Beispiel vor der Operation standen und die Nacht vorher nicht schlafen konnten. Und er hat einfach mit ihnen zu sprechen begonnen. Und er hat gehört von dieser großen Angst vor der Möglichkeit, dass man sterben kann, vor den vielen Schmerzen. Und er hat schon als Medizinstudent und dann als junger Arzt wiederholt die Erfahrung gemacht, dass die Patienten viel ruhiger wurden, wenn sie über ihre Not sprechen konnten. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die wir alle kennen. Und so dachte er, wir müssen in der Medizin viel mehr darauf schauen, dass wir den Patienten nicht nur somatische Hilfe geben, sondern auch psychische Hilfe. Damals gab es nur Seelsorger, die psychische Unterstützung gegeben haben. Und so hat Frankl damals den Begriff geprägt, es braucht auch eine ärztliche Seelsorge, nicht nur die priesterliche Seelsorge. Schon 1925 hat er formuliert, wir müssen hinter dem Leiden der Menschen, dem seelischen Leiden, dem körperlichen Leiden, den geistig ringenden Menschen sehen. Was heißt das? Das ist nicht nur die psychische Befindlichkeit wie Ängstlichkeit, Depressivität, sondern da ist auch ein Mensch, der irgendwie verstehen möchte, wozu er dies alles durchmachen muss. Warum habe ich den Krebs? Was ist das für ein Leben? Lohnt es sich überhaupt, so ein Leben zu leben? Das sind sozusagen geistige Fragen des Menschen. Und so war es sein Anliegen, das Geistige in die Krankenbehandlung einzubeziehen. Und er wurde zum Anwalt des Geistigen in der Psychotherapie und in der Medizin. Sein erstes Hauptwerk, das erst nach dem Krieg erscheinen konnte, hieß ärztliche Seelsorge. Heute würden wir sagen, medizinische oder klinische Psychologie. Und mit diesem Anliegen, gegen den Reduktionismus und Psychologismus aufzutreten, war Frankl ein Begründer der humanistischen Psychologie. Er war 1926 hat er seine Psychotherapieausbildung in der Schule von Alfred Adler abgeschlossen. Er war schon Arzt zu der Zeit. Und da hat er nun auch auf der wissenschaftlichen Ebene in Vorträgen versucht, dieses Geistige einzuführen. Er hat einen Blick für die Person gehabt. Also für jenes innere Wesen in mir, das mich ausmacht. Das wirklich ich bin. Das nach Sinn sucht. Als Alfred Adler das hörte, hat er ihn aus dem Verein ausgeschlossen. Für das Geistige ist kein Platz in der Individualpsychologie Alfred Adlers, hat er gemeint. Denn was den Menschen treibt, ist die Überwindung seines Minderwertigkeitsgefühls und das ist ein psychischer Prozess. Wir sehen also, dass der Gedanke einer klinischen Psychologie, medizinischen Psychologie, selbst im Bereich der Psychotherapie auf Widerstand gestoßen ist. Frankl hat dann selbstständig weitergearbeitet und seine Logotherapie begründet. Das heißt, Behandlung durch Suche nach Sinn. Logos heißt in der Philosophie auch Sinn. Was aber ist der Sinn? Warum verlieren Menschen manchmal den Sinn, wenn sie schwer krank werden? Wenn man plötzlich gelähmt ist. Wenn man einen unheilbaren Krebs hat, mit Metastasen. Wenn das Kind tödlich verunglückt oder eine Schizophrenie bekommt, da ist es sehr menschlich zu fragen, welchen Sinn hat nun mein Leben? Weil wenn wir ein gutes Leben haben und nicht leiden müssen, dann stellt sich die Sinnfrage selten. Wir haben Freude am Leben. Aber wenn wir an Grenzen stoßen, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Hilflos werden, ohnmächtig sind. Leiden müssen. Und vielleicht sterben müssen. Dann stellt sich schon die Frage, wozu? Welchen Sinn hat so ein Leben? Welchen Sinn hat das Leben eines behinderten Kindes? Das war kurz nach der Zeit des Nationalsozialismus. Als diese Frage noch einmal ganz stark aufkam, weil man behindertes Leben euthanasiert hat. Euthanasiert, also getötet. Behinderte Menschen. Und Frankl brachte die Idee ein, durch das Studium von Sinn brachte er die Idee in die Psychologie und Medizin. Dass man den Menschen, die in dieser geistigen Not der Sinnlosigkeit stehen, helfen kann. Und diese geistige Not ist eine vitale Not. Sie ist der Grund für Suizidalität. Prozent der Suizidalität heißt, ich sehe keinen Sinn im Leben. Der Mensch ist ein vernünftiges Wesen. Wenn ich nicht mehr sehen kann, wozu mein Leben gut ist oder fühlen kann, warum soll ich dann leiden? Das macht keinen Sinn. Da ist es logisch und vernünftig, sich zu töten. Weil der Mensch das einzige Wesen ist in dieser Welt, das so viel Freiheit hat, dass es sich selbst töten kann. Es ist gefährlich, Mensch zu sein. Die Potenziale sind groß. Es ist also unter Umständen, medizinische Psychologie ist manchmal eine vitale Indikation zur Behandlung. Damit die Menschen überhaupt bereit sind, weiterzuleben. Aber wie kann denn ein wenig Sinn eingebracht werden? Und Frankl führte einen Gedanken ein, den wir als die existenzielle Wende bezeichnen. Das ist eine Wende in der Perspektive, in der Betrachtung des Lebens und der Welt. Der kranke Mensch fragt sich, was habe ich noch von diesem Leben, wenn ich jetzt Krebs habe? Was habe ich noch, wenn mein Kind so krank ist? Das wird kein gutes Leben mehr. Wenn ich weiterlebe, führt das zu keinem Wert. Ich habe nichts, der leidende Mensch hat dann nichts Wertvolles mehr vor Augen. Er hat vielleicht Kinder, Partner. Aber für manche Menschen ist das ein Wert, der bestehen bleibt. Dann haben sie ein Wozu in ihrem Leben, einen Sinn. Dann sagen sie sich, das nehme ich auf mich wegen meiner Familie, wegen meines Kindes. Oder wegen meines Glaubens. Das sind alles Werte, die einen Menschen geistig stützen und am Leben halten. Aber manchmal gehen auch diese Werte verloren und man stürzt in eine Leere. Und da können wir mit der existenziellen Wende herankommen. Es ist nur ein Mittel, es ist keine Garantie, dass es geht. Aber diese existenzielle Perspektive kann den Menschen wieder weiten, sodass er sich auf den Weg macht. Und wie geht das? Da sagen wir dem Patienten, ich kann Sie gut verstehen und Ihre Verzweiflung. Weil durch diese Verluste, durch diese Krankheit, durch diese Schmerzen geht das verloren, was Sie bisher als gutes Leben angesehen haben. Und wenn ich nicht mehr sehe und fühle und die Möglichkeit habe, gutes Leben zu leben, dann ist es sehr menschlich, wenn man sich fragt, was hat das noch für einen Sinn? Das ist keine Krankheit. Nach Sinn zu fragen, ist ein Zeichen der Mündigkeit des Menschen. Ich muss mich hier ständig für das Leben entscheiden. Weil wir geistige Wesen sind, lebe ich nicht einfach. Sondern ich gebe ja jeden Tag mein Einverständnis zum Leben, wenn ich am Morgen aufstehe. Das ist eine Entscheidung, die wir unbewusst, meistens unbewusst machen. Kein Mensch muss leben. Und in diesem anthropologischen Rahmen ist es selbstverständlich und natürlich, dass wir verstehen wollen, um mich für das Leben zu entscheiden und nicht gegen das Leben. Erster Abschnitt der existenziellen Wende, also Akzeptanz und Verständnis und Normalisierung des Prozesses in Patienten. Akzeptanz, Verständnis und Normalisierung dessen, was im Patienten vorkommt. Ist also keine Krankheit. Wenn man nach Sinn fragt, das ist keine Krankheit. Das ist ein Inhalt, den wir als Personen und geistige Wesen brauchen. Weil wir uns ja für das Leben entscheiden müssen. Jeden Tag. Und wenn die Umstände schwer sind, dann ist es schwer, sich für das Leben zu entscheiden. Aber vielleicht könnten Sie einmal eine Wendung machen um 180 Grad. In Ihrer Perspektive. Jetzt, bis jetzt haben Sie gefragt, was habe ich noch vom Leben? Was gibt mir das Leben? Oder was bekomme ich vom Leben? Aber eigentlich, wenn wir uns zurückbesinnen auf die Grundstruktur unseres Daseins, stehen wir als Menschen dank unserer Freiheit ständig in einer Frage. Eigentlich fragt uns das Leben ein Leben lang, was kannst du geben? Nicht nur, was bekommst du. Das Leben fragt uns, wie wir mit ihm umgehen können. So dass wir etwas Wertvolles in das Leben und in die Welt hineinbringen. Wir sind die vom Leben Gefragten. Dieser Krebs jetzt ist eine Anfrage an dich. Das Leben will deine Antwort, deinen Umgang. Das Leben, der Krebs, fragt, kannst du nun herausfinden, wie man leben kann mit einem Krebs? Wir sind in Frage gestellt vom Leben. Unser Dasein ist ein Aufruf an unsere Kreativität. An unsere Bereitschaft, uns zu engagieren. Leben ist nicht ein Prozess, der abläuft wie im Bilderbuch, wie man es sich wünscht. Leben hat eine spezielle Charakteristik. Leben ist dort, wo ich Antwort gebe auf die Herausforderungen und Gegebenheiten der Situation. Also was machst du nun, wenn du Krebs hast? Das ist die existenzielle Frage. Nicht mehr, was bekomme ich, sondern wenn ich jetzt mit dieser neuen Problematik und Herausforderung konfrontiert bin. Was ist meine Antwort darauf? Kannst du unter diesen veränderten Umständen deine Liebe zum Leben trotzdem weiterleben? Du kannst doch deinen Kaffee oder Tee zum Frühstück trinken. Und der schmeckt genauso wie vor dem Krebs. Du kannst mit deinen Angehörigen, mit deinen Freunden den Kontakt pflegen. Und über alles sprechen. Du kannst vielleicht nicht mehr Skifahren gehen. Aber du kannst Musik hören. Diese neue Situation will jetzt von dir, verlangt von dir, dass du dein Leben in die Hand nimmst und es persönlich gestaltest. Das ist in aller Kürze die Beschreibung der existenziellen Wende. Und als Resultat von ihr entsteht etwas, das uns Substanz gibt. Wenn wir nämlich versuchen, auf unsere Situationen im Leben und besonders den schwierigen Situationen Antwort zu geben, uns also wirklich so verhalten, dass wir ganz persönlich das tun, was uns und der Situation entspricht. Also in ganz konkreten Bezügen des täglichen Lebens, wie Kaffee trinken. Und das mit Offenheit und Achtsamkeit tun. Dann geben wir ganz und gar Antwort zu der Situation, in der wir stehen. Und das nennen wir existenzielle Verantwortung. Dann lebe ich meine existenzielle Verantwortung dem Leben gegenüber, einem Leben, das ich nicht selbst gemacht habe. Einem Leben, das mir geschenkt wurde. Für das ich mich täglich wieder zu beziehen und dafür zu entscheiden habe. Zusammengefasst kann man sagen, Menschsein, als Mensch bin ich in Frage gestellt von jeder Situation. Ich muss immer entscheiden. Ich kann nicht nicht entscheiden. Und jede Situation fragt mich, wie gehst du um damit? Und das ist meine Verantwortung. Für viele Krebse kann ich nichts dafür, dass sie gekommen sind. Für viele Krebse habe ich keine Schuld, dass sie gekommen sind. Aber meine Verantwortung ist, Antwort zu geben. Meine Antwort. Mich wirklich auf die Welt zu bringen. Meine Mutter hat mich geboren. Meine Mutter hat mich geboren. Aber jetzt kommt es darauf an, dass ich mich jeden Tag in die Welt gebäre. Dass ich also fortsetze, was meine Mutter begonnen hat. Vielleicht noch ein letzter Gedanke von Frankls medizinischer Psychologie. Er sprach davon, dass er ein psychiatrisches Credo hat. Wenn es nicht dieses geistige Potenzial im Menschen gäbe, diese Person, dieses angefragt werden können, würde es sich nicht lohnen, Psychiater oder Arzt zu sein. Weil da in jedem Menschen ein Wesen ist, das gar nicht krank werden kann. Das Wesen des Menschen, die Person, diese geistige Person, dieses Du, ist etwas, das nicht auf der Ebene des physischen oder psychischen liegt. Es kann nicht krank werden, es kann nur verstellt werden, sodass man es nicht antreffen kann. Da werden Sie vielleicht sagen, naja, in der Psychose oder bei schweren Persönlichkeitsstörungen oder im Koma. Da können wir es ja nicht mehr sehen. Da ist es verschwunden. Es kann sein, dass wir es nicht antreffen können und nicht sehen können. Aber das heißt nicht, dass die Sonne nicht da ist, wenn es bewölkt ist. Und intuitiv und ganz spontan und natürlich verhalten wir uns so, als ob diese Größe im Menschen, die gar nicht krank werden kann, da wäre. Wir verhalten uns diesen Menschen gegenüber respektvoll. Wir benehmen uns nicht unwürdig. Wir empfinden, dass hier ein Wesen ist, das Würde hat. Würde aber kommt nur dem Wesen des Menschen zu. Der Person. Nun, in der heutigen Zeit haben wir weitere Entwicklungen im Bereich der existenziellen Psychologie. Und auf der Basis dieses existenziellen Zugangs zum Menschen haben wir auch ein Verständnis von Krankheit. Körperliche Krankheit ist Funktionsstörung. Das Bein ist gebrochen, das Kopfweh hindert am Denken. Der Mangel an Insulin macht Diabetes. Die Funktion, nicht einmal der Schmerz ist das Maßgebliche. Diabetes macht keine Schmerzen, lange nicht. Auf der psychischen Ebene, was ist da die Krankheit? Auf der psychischen Ebene sprechen wir von Krankheit oder Störung, wenn ein Mensch wiederholt etwas nicht tun kann, was er will. Was er will, weil es ihm wichtig und richtig erscheint. Psychische Krankheit ist also Fixierung des Verhaltens. Fixierung des Erlebens. Der Phobiker kann den Platz nicht überqueren, obwohl er ihn überqueren will. Kann nicht alleine aus dem Haus gehen, weil er Angst hat, er könnte einen Herzinfarkt bekommen. Der Depressive kann sich nicht mit Elan an die Arbeit machen, wie er möchte. Und obwohl es ihm wichtig erscheint, es geht nicht. Und der Alkoholiker kann auf den Alkohol nicht verzichten. Obwohl er sagt, heute werde ich nicht trinken. Um 21 Uhr kippt der Wille und er muss wieder trinken, obwohl er nicht wollte. Psychische Krankheiten sind also Behinderungen. Sie sind ein Verlust an Freiheit. Freiheit ist das Zentrale im Wesen des Menschen. Der Mensch ist von seinem Wesen her frei. Ohne Freiheit kann ich daher nicht mich selbst sein. Psychische Krankheiten führen daher zu einer Selbstentfremdung. Wie können wir nun dieser Selbstentfremdung zuvorkommen in einem präventiven Sinne? Und mit welcher Grundhaltung können wir diese Selbstentfremdung, wenn sie einmal stattgefunden hat, behandeln? Wir müssen schauen, dass wir eine ganzheitliche Freiheit lebendig halten in unserem Leben oder im Leben der Patienten. Wie geschieht das praktisch? Praktisch dreht es sich um einen Zentralbegriff existenzieller Psychologie. Nämlich den Menschen, den Patienten zu helfen, dass sie mit innerer Zustimmung leben können. Dass sie also darauf achten, ob sie bei dem, was sie tun, ein inneres Ja fühlen, ob sie persönlich, ich selbst also, Ja sage zu dem, was ich tue. Das machen wir meistens ziemlich spontan. Aber Sie können sich jetzt fragen, haben Sie innere Zustimmung, hier zu sitzen und dies anzuhören? Und Sie werden es gleich spüren. Sie werden sagen, oh na, eigentlich ist das schon zu lange. Oder Sie werden sagen, naja, noch ist es interessant. Ja. Und das ist etwas, das spüren wir intuitiv. Manchmal steht es in der Quere zur Logik. Es wäre vernünftig, ein Ja zu haben, bei diesem Job zu bleiben. Aber wenn ich kein Ja mehr spüre, wird es Stress. Da lebe ich nicht mein Wesen. Da werde ich mir fremd. Und wenn das anhält, kann das sogar Störungen machen. Innere Zustimmung heißt Mobilisierung der Person, meines Wesenskerns. Das heißt praktisch, ich spüre, ja, das stimmt für mich. Das ist mir wichtig, dazu kann ich stehen. Dafür möchte ich meine Zeit hergeben, meine Kraft hergeben. Innere Zustimmung ist also etwas, das mir aus mir selbst zukommt.
Ja.
Es ist Ausdruck davon, dass ich mir selbst gegeben bin. Ich kann sie nicht machen, die innere Zustimmung. Sie ist total frei. Sie kommt aus mir. Ich kann mich nur beschäftigen mit dem Programm, mit dem Thema, und dann muss ich hören, welches Echo ist da in mir. Das hat dieselbe Struktur wie die Liebe. Die Liebe kann ich auch nicht machen. Sie kommt auf in mir, wenn ich jemanden sehe, der mir irgendwie entspricht und daher eine Resonanz in mir macht. Da entdecke ich, wir gehören zusammen. Dir möchte ich nahe sein. Das tut mir gut. Und ich glaube, ich tue dir auch gut. Das kann man nicht machen. Das können wir nur entdecken. Eigentlich entdeckt uns das Leben. Und analog ist es mit der inneren Zustimmung. Es ist der kleine Liebesakt in jeder Situation. Diese innere Zustimmung, die ist natürlich schwierig zu finden bei schweren psychischen Störungen. Aber wir finden sie sogar in der Psychose. Ein Kollege von mir, ein Psychiater, erzählte mir von seinem letzten Nachtdienst. Da wurde er um Mitternacht gerufen, weil ein schizophrener Patient getobt hat. Da kam er zu ihm, und dieser Patient war im Fernsehzimmer. Ist ein Raum, wo die Patienten fernsehen konnten zu gewissen Zeiten. Und als der Kollege dort eingetroffen ist, sah er, dass dieser Patient die Holzstühle, schon 2/3 der Holzstühle, kaputt gemacht hatte. Dann hat er gedacht, was mache ich jetzt? Der tobt, wenn ich mich dem nähere, der schlägt mich vielleicht auch zusammen. Als erfahrener Psychiater wusste er, er muss zuerst Kontakt aufnehmen mit dem Patienten. Und hat ihm noch 1-2 Minuten zugeschaut. Der Patient hat ihn bemerkt, hat aber weitergemacht mit dem Zerschlagen von Stühlen. Dann dachte er, wie kann ich ihn erreichen? Wofür hat der Mensch Zustimmung? Wie kann ich mit seiner Zustimmung Kontakt aufnehmen? Da sagte er ihm, Herr Meier, Da ist ja auch noch der Fernseher. Wollen Sie den nicht auch zerschlagen? Da schaut er auf, schaut ihn entgeistert an, ganz perplex. So, als ob der Oberarzt nicht alle Sinne hätte. Und sagte, aber Herr Doktor, den Fernseher brauchen wir doch, damit wir fernsehen können. Und dann konnte er ihn nehmen und ins Zimmer führen. Auch in der Psychose, in einer akut floriden Psychose, gibt es noch dieses Element. Wir machen übrigens dasselbe auch, wenn wir mit schweren Persönlichkeitsstörungen arbeiten. Zum Beispiel, wenn ein Borderline-Patient den Therapeuten attackiert und ihn beschimpft, weil er so ein unfähiger Therapeut ist, der nur für Geld arbeitet. Und ihm überhaupt nicht helfen kann. Dem begegnen wir, indem wir die Dynamik, diese Psychodynamik stoppen und ihm als Person entgegentreten. Und die Zustimmung einholen. Und sagen zum Beispiel, ich sehe, dass Sie hier ein großes Problem haben und sehr leiden. Das ist die Schaffung der Beziehung durch das Verstehen. Und jetzt zeige ich mich und sage, ich möchte gerne mit Ihnen darüber sprechen. Aber können wir das nicht in Ruhe machen? Müssen Sie so aggressiv sein, um darüber sprechen zu können? Oder geht es auch ohne Aggression? Wir üben damit eine Stellungnahme zu sich selbst und schaffen gleichzeitig einen Rahmen, wie wir von Du zu Du miteinander sprechen können und uns begegnen können. Um also dieses Wesen des Menschen zu erreichen, von außen in der Therapiesituation zu erreichen, brauchen wir den Dialog. Dialog heißt, ein Ich begegnet einem Du. Das ist grundlegend für die Arbeit mit Persönlichkeitsstörungen. Und dieser Dialog der Psychologen, auch der Ärzte mit den Patienten, der bedeutet natürlich zuhören, aber vor allem verstehen. Sich einfühlen. Sich berühren lassen von dem, was die Patienten sagen. Den Mut zu haben, ihr Leid auch zu spüren. Diese Form von Dialog soll Modell sein für die Entwicklung des inneren Dialogs. Wenn wir mit dem Patienten sprechen, halten Sie sich stets vor Augen. Möchte ich, dass der Patient in dieser Art mit sich selbst spricht? Die Patienten sollen durch diese Erfahrung des Dialogs mit ihren Therapeuten und Psychologen und Ärzten lernen. Wie sie mit sich selbst sprechen können. Ein offener, verständnisvoller Dialog mit sich selbst ist die Grundlage der seelischen Gesundheit. Ohne dass ich mit mir gut sprechen kann, kann ich die Eindrücke des Lebens von außen und von innen nicht so verarbeiten, dass ich dabei mich selbst sein kann. Dialog und Begegnung ist auch die Grundlage im Umgang mit Suizidalität. Wenn jemand suizidal ist, oder wenn wir vermuten, dass ein Patient vielleicht suizidal sein könnte, dann fragen wir ihn danach. Das ist ganz wichtig, dass die klinischen Psychologen die Patienten aktiv fragen, ob sie suizidal sind. Weil viele Patienten verheimlichen ihre Suizidalität. Sie schämen sich dafür. Sie wollen nicht gestört werden in ihrem Vorhaben. Sie haben Angst. Darum fragen wir bitte unsere Patienten. Und fragen zum Beispiel, so wie es Ihnen geht, haben Sie da nie Gedanken oder Gefühle, dass Sie eigentlich nicht mehr leben möchten? So wie es Ihnen geht, haben Sie da nie Gedanken oder Gefühle, dass Sie nicht mehr leben möchten? Weil, ehrlich gesagt, mir könnten solche Gedanken schon kommen, wenn ich in Ihrer Situation wäre. Damit nehme ich ihm viel von dieser Barriere, darüber zu sprechen. Weil ich einen persönlichen Bezug herstelle. Wenn er sagt ja, dann sprechen wir darüber. Wenn er sagt nein, Und ich aber das Gefühl habe, ich glaube ihm nicht ganz, jetzt simuliert er. Da hat Frank den Vorschlag gemacht, den Patienten direkt zu konfrontieren. Mit der schockierenden Frage, warum nicht? Da haben nun viele Ärzte, Psychologen Angst, dass wir den Patienten erst recht suizidal machen. Im Grunde aber ist es eine Provokation der inneren Zustimmung. Wenn es sich um eine echte Entscheidung handelt, dann hat der Patient einen Grund. Und der ist ihm zugänglich. Der Grund ist ihm zugänglich. Er weiß es, er kennt es. Und dann sagt der Patient, ja, das ist doch ganz klar. Ich habe eine Familie, ich glaube an Gott, ich möchte noch weiterleben, weil ich das und das noch machen möchte. Wenn er aber keinen Grund hat, um weiterzuleben, sondern nur simuliert, damit er zum Beispiel aus dem Krankenhaus entlassen wird, oder weil er schon entschlossen ist zum Suizid, dann sagen sie auch nein. Dann beginnen sie zu stottern. Dann sagen sie, ja, wissen Sie, Sie brauchen sich keine Angst machen, ich mache das sicher nicht. Er nennt keinen Grund. Er nennt keinen Wert, keinen Inhalt, keinen Sinn. Da ist keine Zustimmung mehr da zum Leben. Er sagt nur, psst, ruhig, ich, keine Angst. Wir sehen also auch hier, wie essentiell diese Themen sind. Wenn er aber suizidal ist, dann werden wir wieder arbeiten mit dieser zentralen Thematik von innerer Zustimmung. Dann sprechen wir darüber und versuchen, Probleme zu lösen. Vielleicht braucht er Medikamente. Aber wir dürfen ihn nicht nach Hause gehen lassen, ohne dass wir das starke Band der Beziehung festigen. Er darf nicht allein gelassen sein. Und so lassen wir uns ein Versprechen geben, das Suizidversprechen. Wir sagen ihm, glauben Sie, schaffen Sie es, bis zum nächsten Mal sich nichts anzutun. Fühlen Sie sich stark genug? Wenn er sagt nein, dann müssen wir ihn hospitalisieren. Oder andere Pflegeeinrichtungen oder Pflegemöglichkeiten. Wenn er sagt, ja, dann sagen wir, können Sie mir versprechen, dass Sie sich bis zum nächsten Mal nichts antun? Oder die heikelste, die schwierigste Lösung ist, können Sie mir versprechen, dass Sie sich, wenn Sie spüren, dass der Impuls stark wird und dass Sie nicht mehr garantieren können, dass Sie sich nichts antun, dass Sie mich dann anrufen, dass Sie sich nichts antun, ohne vorher mit mir in Kontakt getreten zu sein. Dann sagt er ja. Und nun ist es wichtig, dass wir uns die Hände geben und in die Augen schauen und sagen, wirklich, versprechen Sie mir das in meine Hand. Wenn er da die Zustimmung gibt, haben wir die größte Chance, dass er sich nichts antut. Es kommt praktisch nicht vor, dass ein Patient dieses Versprechen bricht. Warum? Er hat aus seinem Wesen gesprochen und ja gesagt. Weil da jemand da ist, dem es wirklich eine persönliche Sorge ist, dass er sich nichts antut. Diese Begegnung, dieses Du des Psychologen, Arztes, stimuliert sein eigenes Wesen. Und dieses Versprechen zu brechen wäre eine Entfremdung, ein Verlust von sich selbst. Und so mag ein Mensch nicht sterben. Da sind ganz tiefe, intuitive, personale Kräfte im Gang. Das sind ganz tiefe, intuitive, personale Kräfte im Gang. Ich wünsche uns, dass wir in dieser Art unsere Patienten begleiten und behandeln können. Wenn wir es so machen können, ist es eine Quelle innerer Erfüllung, Freude am Beruf. Weil wir den unendlichen Reichtum des Menschseins in so vielen verschiedenen Facetten kennenlernen. Und unser Leben bekommt noch viel mehr Sinn. Weil wir sehen können, dass wir anderen Menschen wirklich helfen können. Ich wünsche auch unseren Patienten, dass sie solche klinischen Psychologen haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.